SWR 2 Wissen.
Klopfgeräusche dringen aus einem dichten Gestrüpp dicker Bäume und dunkelgrüner Pflanzen. Es klingt, als würden hier Waldarbeiter Holzstämme bearbeiten. Aber die Geräusche stammen von Schimpansen, die im Tai-Nationalpark von Tansania Nüsse knacken. Die Tiere hauen kräftig auf den Nüssen herum, mit ausgesuchten Hölzern, die wie Hämmer funktionieren. Auch einige junge, 3- bis 5-jährige Affen sind eifrig dabei. Ihre Mütter animieren sie dazu und lassen zum Beispiel ein passendes Holzstück für den übenden Nachwuchs liegen, wenn sie weggehen. 2 bis 5 Stunden lang kann man Schimpansen während der Nusssaison im Tai-Wald pro Tag bei dieser Tätigkeit beobachten. Ist das eine Kulturtechnik, der Umgang mit Holzhämmern?
Streitende Vögel, lernende Affen. Sind Tiere Kulturwesen? Eine Sendung von Martin Hubert.
Die Frage, ob Affen und andere Tiere Kultur haben, wird seit einigen Jahren kontrovers diskutiert. Sie ist schon deshalb nicht einfach zu beantworten, weil der Kulturbegriff vieldeutig schillert. Mal wird Kultur der Natur gegenübergestellt, mal der Zivilisation. Mal ist sie eine geistige Fähigkeit, mal eine besondere Form, die Umwelt zu gestalten und mal eine besondere Form des Zusammenlebens. Ein Merkmal allerdings taucht immer wieder auf.
Wie Sie wissen, ist doch Kultur ein Merkmal für Menschheit. Und für viele Leute war das immer eine wichtige Eigenschaft, die eben uns trennen sollten von den Tieren.
Der Franco-Schweizer Professor Christoph Bösch ist Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und einer der führenden Affenforscher. Die Feldstudien, die er seit den 80er Jahren in Afrika durchführt, haben ihn einiges gelehrt.
Diese schöne große Kluft, dass wir immer wollten zwischen Mensch und Tier, hat schon gelitten, wenn Darwin seine Evolutionstheorie vorgeschlagen hat. Und klar, vielleicht war das an dieser Zeit nur eine Theorie und nicht so viele Beispiele waren da. Aber das ist eine Tatsache, dass seit wir Menschenaffen in der Wildnis beobachten, wird immer diese große Kluft zwischen Mensch und Tier wird immer kleiner.
Lange Zeit wurde der Mensch als Homo faber definiert, als das einzige Wesen, das arbeitet und Werkzeuge benutzt. Christoph Bösch und andere Primatenforscher haben diese Legende aber längst zerstört. Affen knacken nicht nur Nüsse mit Werkzeugen. Sie angeln auch mit Stöcken in Flüssen nach Algen. Oder sie gebrauchen Stöcke, um Bananen heranzuziehen, die sie sonst nicht erreichen können. Auch Vögel nutzen Stöcke oder andere Gegenstände, um an Futter zu kommen. Reicht die Tatsache aus, dass Menschenaffen und andere Tiere Werkzeuge benutzen, um sie als Kulturwesen zu bezeichnen? Der Entwicklungspsychologe Professor Michael Tomasello, der ebenfalls Direktor am Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie ist, mahnt zur Vorsicht. Denn es gäbe ein Kennzeichen menschlicher Kultur, das Tiere nicht erreichen: den permanenten Fortschritt.
What distinguishes human culture from the societies of other animals is that we make these products.
Was die menschliche Kultur von den Tiergesellschaften unterscheidet, ist, dass unsere Produkte und Artefakte in einem langen Prozess immer komplexer werden. Der Computer wurde ja nicht an einem Tag erfunden. In diesem Prozess der Erfindung werden die Lernenden immer mindestens so gut wie ihre Lehrer. Sie fallen nie hinter sie zurück. Und wenn es eine Verbesserung gibt, dann lernen die Schüler eben die verbesserte Version. Diese Artefakte, dazu gehört die Sprache, genauso wie zum Beispiel das Werkzeug, werden in einem machtvollen Lernprozess beim Menschen immer besser und komplexer. Affen scheinen nicht diese Fähigkeit zur dynamischen Evolution zu haben.
Kultur im eigentlichen menschlichen Sinn ist für Michael Tomasello auf Weiterentwicklung angelegt.
Das liegt daran, dass der Mensch ein radikal auf Kooperation angelegtes Wesen sei.
Menschen können verbindliche Ziele aushandeln, um etwas gemeinschaftlich zu tun. Wir entscheiden uns, etwas zusammen zu machen und teilen die Aufgaben auf. Der eine hat diese Rolle, der andere jene und so weiter. Das sind kooperative Handlungen, die so bei keiner anderen Primatenart auftreten.
Der Mensch sei ein Kulturwesen, weil er sich in die Perspektive anderer hineinversetzen und dadurch eine gemeinsame geistige Welt erschaffen kann. Auf dieser Grundlage häuft er immer mehr Wissen und Kenntnisse an und differenziert sie aus. So entwickeln sich Technik, Wissenschaft, soziale Institutionen, moralische Systeme, Literatur, Kunst und Opern.
Ich habe noch nie ein Opern geschrieben.
Christoph Bösch beeindrucken diese Argumente wenig. Spezielle Höchstleistungen können für ihn einfach nicht das Kriterium dafür sein, was eine Spezies auszeichnet.
Mir scheint das nicht so das Wesentliche dabei. Das Wesentliche dabei ist, dass wir gehören zum Natur. Wir gehören zum diese Welt. Und ich finde einfach spannend, wie die Evolution eben alle Fähigkeiten, die wir bei uns sehen, eigentlich schon in eine frühere Form oder ähnliche Form in sehr nah verwandte Tiere sehen.
Wenn die Evolutionstheorie recht hat, dann müssen für Christoph Bösch auch die Fundamente der Kultur bereits vor dem Menschen entstanden sein und sich bei den Tieren zeigen. Etwa die Fähigkeit, sich in den Geist anderer hineinzuversetzen. Oder das Vermögen, miteinander komplex zu kommunizieren. Oder das Bestreben, gemeinsame kulturelle Traditionen aufzubauen, die dem Einzelnen Orientierung geben. Neuere Befunde legen nahe, dass vor allem große Menschenaffen und Rabenvögel solche Eigenschaften besitzen.
Also das ist die Armis und der Artus, die sind jetzt schon 6,5 Wochen. Und da hinten sieht man die Maxi und da oben sitzt, glaube ich, der Bruder von der Maxi, der Moritz, und die sind jetzt 5,5 Wochen.
Ein weiträumiges Gehege voller Raben am Max-Planck-Institut für Ornithologie in Seewiesen nahe dem Starnberger See. 10 quicklebendige junge Raben hüpfen hier herum. Wer nicht aufpasst, dem ziehen die Tiere im Handumdrehen die Schnürsenkel auf. Die Verhaltensbiologin Miriam Siemer kennt die Jungvögel gut. Sie hat sie selbst aufgezogen. Die schwarzen Gesellen fressen ihr noch heute vertrauensvoll aus der Hand und sind alles andere als scheu. Beste Voraussetzungen, um sie im Seewiesener Forschungsprojekt genau beobachten zu können. Ziel ist es, die Evolution der Sprache zu ergründen.
Da gibt es verschiedene Hintergrundideen, wie sich Sprache entwickelt hat. Und eine ist eben, dass ein Teil von Sprache sich aus Gesten entwickelt hat, da es in unserem Leben sehr viele Gesten gibt, aber auch eben in der Tierwelt sehr viele Gesten zu beobachten sind.
Wie aber sollen Vögel, die keine Hände haben und keine Arme, Gesten benutzen? Ein erstes Ziel der Seewiesener Forschergruppe war herauszufinden, ob Raben überhaupt Bewegungen zeigen, die sich als Gesten interpretieren lassen. Der Forschungsleiterin der Gruppe gelang dabei eine grundlegende Entdeckung.
Wenn sie Objekte haben und sie wollen zum Beispiel Interaktionen mit einem anderen Individuum, gehen sie zu diesem anderen Individuum mit dem Objekt und zeigen ihnen das Objekt. Das Objekt in dem Schnabel haben und sich zum anderen daneben hinstellen und warten. Und das ist, um den anderen in eine Interaktion zu bekommen oder zu spielen.
Das war in Seewiesen das Startsignal, um systematisch das gestische Repertoire von Raben zu erkunden. Alltagsbeobachtungen wurden dazu genauso herangezogen wie Videoanalysen der Tiere. Tatsächlich fanden die Forscher einige Bewegungen, die die Vögel offenbar zielgerichtet einsetzen.
Sie können verschiedene Federn aufstellen. Sie machen Flügelbewegungen, das heißt, sie heben ihre Schultern, senken die Schultern. Sie können ihre Flügel öffnen. Sie können mit dem Schwanz richtig wedeln. Sie können den Schwanz heben, die Schwanzfedern sehr schön öffnen. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Verhaltensweisen. Das sind die visuellen Signale. Wenn wir jetzt taktile Signale nehmen, was sie zum Beispiel machen, ist auf anderen vorsichtig, wir nennen sie im Moment Nibble. Das ist einfach so herumknabbern. Also Die Interpretation im Moment ist es, dass es einfach, um Aufmerksamkeit zu bekommen, den anderen anstupst.
Die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit mit anderen zu teilen, ist ein Grundbaustein für soziales Verhalten und gemeinsamer Kultur. Denn nur wer sich gemeinsam mit anderen auf etwas beziehen kann, ist in der Lage, mit ihm zu kommunizieren und seine Perspektive zu verstehen. Können das auch große Menschenaffen, wenn sie Signale austauschen? Dieser Frage ging Dr. Simone Pieker, die Leiterin des Seewiesener Rabenprojekts, bei Bonobos und Schimpansen in Afrika nach. Sie suchte nach kommunikativen Eigenschaften der Tiere, die auch die menschliche Sprache kennzeichnen.
Heute habe ich was Überraschendes erlebt.
Wo, in der Arbeit?
Nö, unterwegs in der Bahn. Da hat mich jemand plötzlich angesprochen.
Ah, ein Mann?
Nee, eine Frau. Und hat gesagt, erkennst du mich? Ich war völlig baff.
Unangenehm?
Wenn Menschen miteinander in Dialog treten, entstehen rasch aufeinanderfolgende Sequenzen. Es ist wie ein Ping-Pong-Spiel, bei dem sich Sprecher und Zuhörer etwas sagen, zurückfragen, weitersprechen und so weiter und so fort.
Menschliche Sprache ist eigentlich wirklich dieses Hin- und Herspielen eines Balles, das aus verschiedenen Wechseln besteht. Genau, und die Wechsel in der menschlichen Sprache, das ist auch das Spannende, die sind einfach sehr schnell. Wenn Sie mir eine Frage stellen und dann warte ich 30 Sekunden, dann würden Sie sich so ein bisschen wundern und würden sagen, okay, vielleicht habe ich die Frage nicht richtig gestellt. Und im Durchschnitt, und das ist auch über alle menschlichen Kulturen relativ ähnlich, ist dieser Zeitunterschied zwischen den Wechseln, der ist nur bei 200 Millisekunden.
Simone Pieker fand dazu bei den Schimpansen und Bonobos verblüffende Parallelen.
Da konnten wir zeigen, dass also beide Menschenaffenarten wirklich sich durch kooperative Kommunikation auszeichnen. Das heißt, erstmal wird der Empfänger angeguckt, damit für den auch sozusagen klar ist, hier, ich adressiere jetzt eine Geste an dich oder ich adressiere eine Aktion an dich.
Genau wie Menschen, die auch gezielt denjenigen in einer Gruppe anschauen, den sie ansprechen möchten.
Und dann finden wir eben auch interessanterweise diese sehr engen zeitlichen Übergänge. Also es kann manchmal so schnell sein wie in menschlicher Kommunikation. Wir finden das, dass das wirklich diese 200 Millisekunden ist. Wir hatten aber so Durchschnittswerte von 1400 oder 1200 Millisekunden bei den Bonobos und bei den Schimpansen. Aber interessanterweise, es gibt auch Antworten, die sind noch viel schneller, das heißt, die sind eigentlich überlappend.
Schimpansen und Bonobos kommunizieren zum Teil noch enger verzahnt miteinander als Menschen. Ein starker kooperativer Zug. Als Simone Pieker die Beziehung zwischen Affenmüttern und ihren Kindern beobachtete, machte sie noch eine zweite interessante Entdeckung. Auf geht's, sagen Mütter zu ihren Menschenkindern, wenn sie sie vom Spielen abholen oder man zusammen einkaufen gehen muss. Der Nachwuchs ist dann manchmal etwas störrisch oder faul, also müssen unmissverständliche Gesten dazukommen. Auch Schimpansen- und Bonobo-Mütter fordern ihre Kinder immer wieder mal auf, mit ihnen den Ort zu verlassen. Auch sie müssen dabei deutliche Zeichen setzen. Zur Überraschung von Simone Pieker gestikulieren sie dabei erstaunlich individuell.
Das sind zum Beispiel auch so Sachen, die wir gefunden haben, dass das nicht jede Mutter gleich macht. Also die eine Mutter streckt vielleicht mehr den Arm aus und nickt vielleicht noch mit dem Kopf, während die andere Mutter vielleicht nur das Hinterteil hindreht oder noch einen Fuß offeriert. Und das sind so kommunikative Interaktionen, die sich zwischen diesem Mutter-Kind die Arten entwickelt haben und ausgebildet haben, wie man das auch bei den Menschen findet, dass der eine mit seiner Mutter eine bestimmte Kommunikation hat und sie bestimmte Signale direkt versteht und bei anderen Tieren ist es wieder anders.
Bis heute hält sich die Theorie, dass die Gesten der Tiere angeboren sind und instinktiv vollzogen werden. Simone Pieker ist aufgrund ihrer Studien anderer Ansicht.
Die neue Hypothese ist, dass auch die Schimpansen miteinander experimentieren oder eigentlich voneinander lernen, dass wenn ich jetzt eben einen sanften Klaps an deinem Bein mache, das heißt also für dich nicht, ich möchte jetzt spielen, sondern in diesem spezifischen Kontext heißt es, ich möchte jetzt aufsteigen, auf deinen Rücken klettern und wir verlassen den Ort zusammen. Das heißt, das ist also wirklich ein Shaping, dass bestimmte Aktionen eine Signalfunktion bekommen, eigentlich eine kommunikative Bedeutung.
Die Gesten und ihre Bedeutungen lernen die Affen einer Gruppe offenbar wechselseitig und in bestimmten Kontexten. Damit kommen sie menschlicher Sprache ziemlich nahe. Hier wie dort werden Bedeutungen nicht genetisch festgelegt oder von Einzelnen erschaffen, sondern sozial ausgehandelt. Sie sind daher veränderbar und können in verschiedenen Kontexten und Gruppen unterschiedlich gebraucht werden.
Unsere Theorie ist im Grunde, ich habe jetzt ein bestimmtes Gestenrepertoire erlernt, verfeinert mit einem bestimmten Tier, ja meistens der Mutter, weil mit der Mutter verbringt man am meisten mehr Zeit. Aber wenn ich jetzt eine neue Interaktion habe, dann habe ich natürlich die Möglichkeit, einfach mal eine Geste zu verwenden, die ich jetzt wusste, die führt bei meiner Mutter zum Spiel oder wir verlassen den Ort zusammen. Und das war eigentlich ein Signal, was immer gut funktioniert hat, zum Ziel geführt hat. Also kann ich das auch in einer neuen Situation nochmal ausprobieren und flexibel einsetzen. Und dann sehe ich ja an der Reaktion, ob das andere Tier die Bedeutung dieser Geste so versteht oder nicht. Und deswegen kann ich also mein gelerntes Repertoire ganz einfach auf andere Kontexte übertragen.
Bonobos und Schimpansen scheinen also einige der Fähigkeiten zu besitzen, die Sprache zu einem Kulturträger machen. Zu einem Medium, in dem Bedeutungen sozial entstehen, weitergegeben und weiterentwickelt werden. Unter Rabenvögeln gibt es oft Streit um das Futter. Wenn Raben sehen, wo ein Artgenosse Futter für den späteren Gebrauch vergräbt, will er es stibitzen. Ärger ist vorprogrammiert. Allerdings können Raben selbst das vorhersehen und Gegenmaßnahmen ergreifen. Um besser zu verstehen, wie sie das machen, führte der Biologieprofessor Thomas Buchner von der Universität Wien schon vor einigen Jahren eine vielbeachtete Studie durch.
Wir haben dann einen Versuch gemacht mit Kolkraben, wo wir ausgenutzt haben, dass die sehr gerne Futter verstecken und das Futter eben so verstecken, dass es andere nicht sehen können.
In dem Versuch konnten Raben sehen, dass andere Raben sie beobachteten, während sie ihr Futter vergruben. Sie arbeiteten dann so lange an dem Versteck, bis die anderen Raben mal kurz außer Sichtweite waren, um es dann blitzschnell woanders zu verstecken. Sie schienen also zu verstehen, was der andere Vogel will, wenn er sie beim Futtervergraben beobachtet. Thomas Buchner meinte daher, dass Raben genau wie Menschen eine sogenannte Theory of Mind besitzen. Wer über eine solche Theorie des Geistes verfügt, kann sich in die Perspektive anderer hineinversetzen und sie verstehen. Kritiker bezweifelten jedoch, dass dieser Versuch Buchners bereits eine komplexe geistige Leistung der Raben belegen würde. Die Vögel würden einfach nur sehen, dass andere sie sehen und hätten die Erfahrung gemacht, dass in solchen Fällen danach meist ihr Futter verschwindet. Thomas Buchner führte daher vor kurzem ein neues Experiment durch. Diesmal sahen die Raben, die gerade Futter verstecken, keine anderen Tiere. Aber sie befanden sich in einem Kasten mit einem verschließbaren Guckloch. War es geöffnet, hörten sie per Playback die Laute von Raben. War es geschlossen, hörten sie nichts.
Sobald wir das Guckloch aufgemacht haben, haben sie sich so verhalten, wie wenn andere auf einmal sie sehen konnten.
Für Thomas Buchner haben die Raben damit abstrahiert, also eine wirklich komplexe geistige Leistung vollbracht und die Perspektive anderer Vögel verstanden.
Was wir sagen können, ist, dass sie eine mentale Repräsentation von einem anderen Raben haben mussten, aufgrund von dem Playback, was wir ihnen vorgespielt haben. Also sie haben sich quasi vorgestellt, dass da drüben ein Artgenosse ist. Und sie haben sich so verhalten, wie wenn der Artgenosse sie sehen kann. Das heißt, sie haben sich nicht nur vorgestellt, dass da drüben wer ist, sondern sie konnten sich auch vorstellen, was der machen kann. Das ist etwas, was einer der Aspekte von einer Theory of Mind ist. Den können wir mit dieser Studie meiner Meinung nach nachweisen.
Die Kluft zwischen Tieren und Menschen scheint also tatsächlich auch auf dem Gebiet der Kultur kleiner zu sein als lange Zeit angenommen. Zumindest bei einigen Tierarten und was die Fundamente kulturellen Verhaltens betrifft. Für Christoph Bösch vom Leipziger Max-Planck-Institut ist das das Mindeste, was man beim aktuellen Forschungsstand sagen kann. Er selbst geht sogar noch weiter. Bei den großen Menschenaffen reicht es ihm nicht mehr, nur von Fundamenten kulturellen Verhaltens oder von einer einfachen Kultur zu sprechen.
Ich würde Kultur sagen, weil ich weiß von unserer Studie, dass wir eben stark unterschätzen, wie variabel, wie divers diese Kulturformen sind bei Schimpansen.
Schimpansengruppen besitzen für Christoph Bösch Kultur, weil sie Traditionen des Verhaltens entwickeln, die nicht genetisch oder durch Umweltbedingungen erklärbar sind. Ein solches Verhalten sei allein durch kulturelles Lernen erklärbar. Ein Beispiel ist das Nüsseknacken. Bestimmte Schimpansengruppen pflegen nämlich die Tradition, Nüsse mit Holzhämmern zu knacken. Andere machen es anders. Sie nehmen dazu Steine. Ein weiteres Beispiel: Manche Affengruppen benutzen lange Stöcke, um Ameisen zu fangen. Andere kurze. Allerdings weigern sich manche Primatenforscher bis heute, das als Beleg für Kultur anzusehen. Sie glauben, dass man diese Verhaltensunterschiede doch auf unterschiedliche Umweltbedingungen zurückführen könne, wenn man nur intensiv danach suche. Um das zu entkräften, hat Christoph Bösch mit anderen Wissenschaftlern vor einigen Jahren das panafrikanische Forschungsprojekt The Cultured Chimpanzee gestartet.
Wir wollten unbedingt verstehen mehr, was alle diese Schimpansenpopulationen machen. Und dann haben wir zum Glück diese neue Methodik, das ist diese Kamerafalle. Das heißt, das sind Kameras, dass man kann in die Umwelt einfach irgendwo fixieren. Und wenn es eine gewisse Menge von Bewegung vor der Kamera ist, fängt die Kamera eine Minute lange zu filmen. Und wenn nach diesen Minuten es sich weiter bewegt, dann filmt sie wieder eine Minute. Und so war eigentlich das Ziel für uns, eben so viel zu lernen über die Schimpansen mit dieser Kamerafalle.
Still und leise, ohne die Tiere zu stören, verschaffen diese Kamerafallen authentische Einblicke ins Alltagsleben der Menschenaffen. Christoph Bösch war selbst von dem sensationellen Material überrascht, das sich ihm dadurch erschloss. Schimpansen naschen gerne Termiten. Dazu bohren sie mit einem dicken Stock Gänge zu unterirdischen Termitennestern, fischen die Insekten mit einem dünnen Stock heraus und verspeisen sie. Das war allerdings nur bei 2 Schimpansengruppen beobachtet worden. Bisher.
Wir haben jetzt so termitfischende Schimpansenpopulation ungefähr 13 bis jetzt gefunden, teilweise schon analysiert. Und wir können schon sagen, dass wir eigentlich eine unglaubliche Vielfalt sehen von Verhaltensformen, von Werkzeugformen, wie lang der Werkzeug ist, wie der Werkzeug modifiziert wird, um eben die Effizienz zu erhöhen oder nicht, wie die Tiere sich halten beim Fischen, sitzend oder liegend, und welche spezielle Haltung sie beim die Hände haben.
Die unterschiedliche Länge der Stöcke ließe sich für Christoph Bösch noch durch Umweltbedingungen erklären. Denn die Termitennester liegen in verschiedenen Regionen unterschiedlich tief unter der Erde. Allerdings benutzen die Mitglieder mancher Schimpansengruppen immer die Seite ihrer Hand, um den Stock in den Boden zu drücken, die Mitglieder anderer Gruppen aber den Handrücken. Noch etwas bekräftigt die These, dass solche Gepflogenheiten kulturell erlernt sind. Sie werden in den verschiedenen Gruppen völlig homogen gebraucht. Wirklich alle Mitglieder einer Gruppe sitzen entweder beim Termitenfischen oder stemmen sich auf den Ellbogen oder liegen flach auf dem Boden. Es wirkt wie eine soziale Norm, der jedes einzelne Gruppenmitglied gehorcht. Wie stark diese Gruppenkulturen wirken können, konnte Bösch beispielhaft bei den Affen beobachten, die entweder mit Holz- oder Steinhämmern Nüsse knacken.
Kürzlich haben wir eben noch Glück gehabt, dass 6 neue Weibchen eingewandert sind in eine Gruppe, wo eben sie diese Steinhämmern bevorzugen. Und wir haben gemerkt, dass diese Weibchen, die von meiner Gruppe gekommen sind, wo man eben viel häufiger Holzhämmern benutzt, die haben sich angepasst innerhalb von 2 bis 4 Wochen.
Das Bedürfnis, dieser Gruppe anzugehören, ist so stark, dass die Tiere deren Tradition übernehmen, obwohl sie vorher eine andere gelernt hatten. Bösch appelliert daher an seine Kollegen, endlich allgemein anzuerkennen, dass Tiere Kultur besitzen.
Ich würde auch vermuten, dass wir andere Tiere acht das auch finden würden.
Auch dafür gibt es schon einige Beispiele. Nachdem Meerkatzenaffen in eine neue Tiergruppe eingewandert waren, fraßen sie ein gefärbtes Korn, das dort zur Nahrungspalette gehörte, obwohl sie es früher verschmäht hatten. Nachdem ein Pottwal eine neue Jagdtechnik erfunden hatte, verbreitete diese sich unter den Tieren immer weiter, und zwar bei solchen Tieren, die in nahem Kontakt mit einem anderen Wal standen, der die Jagdtechnik bereits früher übernommen hatte. Traditionsbildung durch Übernahme von Gruppenverhalten und direktem Lernen. Die wissenschaftliche Diskussion über die Kultur der Tiere wird weitergehen. Aber in Zukunft wird sie sich wohl weniger darum drehen, ob Tiere überhaupt eine Kultur besitzen. Stattdessen könnte die Wie-Frage stärker in den Vordergrund rücken. Wie sieht die Kultur der Tiere aus? Und wie nahe kommen sie den Fähigkeiten, die die besondere Kultur des Menschen ermöglichen? Schon jetzt warten hier weitere Rätsel darauf, gelöst zu werden. Menschen vollführen Rituale. Sie machen etwas Sinnfreies oder Zweckloses, nur um etwas zu symbolisieren oder etwas Gemeinschaftsstiftendes zu tun. Zum Beispiel tanzen sie zusammen oder versammeln sich an bestimmten Orten. Frühe Zeugnisse dieser menschlichen Ritualkultur sind zum Beispiel an besonderen Stellen errichtete Steinhaufen. Die in Afrika aufgestellten Kamerafallen offenbarten nun, dass manche Affenmännchen mit großem Imponiergehabe Steine gegen Bäume werfen. Offenbar zwecklos, doch immer wieder und immer wieder an den gleichen Orten.
Dann sehen wir so eine Akkumulation von Steinen, dass eben Menschen überhaupt auf die Welt machen. Wir machen das als Ritual. Dann haben wir uns eben die Frage gestellt, wie ähnlich ist jetzt, was die Schimpansen dort machen, zu unserem Ritual?
Die berühmte britische Affenforscherin Jane Goodall erzählt gerne von ihren Beobachtungen an einem großen Wasserfall. Schimpansen kommen dorthin, beginnen sich rhythmisch zu bewegen oder sitzen lange bewegungslos da, um andächtig in dieses Wasser zu schauen, das ständig kommt und vergeht.
Menschenaffen haben Emotionen, die den unseren gleichen, wie Freude, Trauer, Furcht oder Verzweiflung. Warum sollten sie daher nicht auch ein übernatürliches Staunen besitzen, eine Art spirituelles Gefühl?
Gemeinschaftsstiftende Rituale? Ein Sinn für Übernatürliches bei Schimpansen? Man sollte weiterhin vorsichtig bleiben und Tiere nicht völlig mit dem Kulturwesen Mensch gleichsetzen. Aber die Verbindungslinien sind nicht mehr zu leugnen.